An einem verregneten Dienstagnachmittag wanderte ein einsamer Robin durch das sagenumwobene Gitarrental. Der Wind trug melancholische Melodien über die sanften Hügel, doch Robin war verloren. Seine Tabulaturkarte war ihm abhanden gekommen. Spätestens im verschlungenen Labyrinth des Improvisationsgebirges hatte er jegliche Orientierung eingebüßt. Doch Rettung nahte. Zwei edle Ritter auf hohen Rossen erschienen am Horizont. Ihre Rüstungen glänzten im schwachen Licht des dämmernden Himmels. Mit erhobenem Haupt versprachen sie, Robin den rechten Pfad zu weisen. Doch kaum war die Frage gestellt, entbrannte ein leidenschaftlicher Disput. 3 Notes per String. Der elegante, effiziente Weg zu technischer Brillanz, rief der eine. Nein, der Caged Weg. Für Präzision und unerschütterliche Genauigkeit, entgegnete der andere. So stritten die beiden unermüdlich, während Robin nur staunend lauschte. Doch als er ihren Blicken folgte, erkannte er die Wahrheit. Beide Pfade führten unweigerlich zum gleichen Ziel, den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei, wo Wissen, Musik und Legenden geschmiedet wurden.
Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der euphorische Justin Hombach. Und dann haben wir natürlich auch noch mit dabei den
Fabian Ratzak. Servus Justin.
Fabian Ratzak und wir sind wieder im dritten zu Bund, zu dritt im Bunde. Wir haben nämlich auch dabei den
Robin Willig. Wir sind die 3 Musketiere.
Yay. Sind die 3 Gitarrenmusketiere hier.
Richtig.
ja, wir sind heute guter Dinge. Es ist nämlich ein wunderschöner Dienstagvormittag, Mittag, schon fast Nachmittag eigentlich, hier 20:40. Die Sonne strahlt bei mir ein bisschen mindestens gerade.
Echt? Hier ist total immer, grausig. Ein
schönes Gemüt in mir. Ja? Mm. Ja, bei euch da in Nordrhein-Westfalen, da kann ja kein gutes Wetter sein. Und wir reden heute über ein ganz interessantes Thema und ich freue mich auch sehr drauf, weil das heißt wieder, dass es für mich auch etwas zu lernen gibt. Ein Thema, wo ich nämlich auch noch ein paar Bildungslücken definitiv habe. Und zwar reden wir über Griffbrettorientierungen und ganz explizit, wir reden über 3 Note per String und das Cage-System. Werden wir euch das mal in dieser Folge etwas näher bringen, ein bisschen erklären, ein bisschen unseren Ansatz geben, wie wir das benutzen, warum wir das benutzen, warum man beides benutzen kann. Und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Folge, ganz interessante Folge, weil gerade das Cage-System ist dann doch ein System, was ein bisschen komplexer sein kann. Und da werden wir ein bisschen Zeit mit rein investieren und da wird vor allem der Fabian, der das Cage-System sehr ausgecheckt hat, heute, glaube ich, uns seine Weisheit mit uns teilen.
I will try my best.
Hoffe ich.
Ich bin gespannt. Ich habe mal wieder überhaupt keine Ahnung. Das ist sehr gut. Also von daher werde ich wahrscheinlich
wenn
dumme Fragen stellen.
Wenn du es verstehst, dann machen wir das richtig hier.
Stimmt. Lass uns doch mal anfangen mit dem 3 Note per String System. Weil das 3 Note per String System ist, glaube ich, von seiner Logik her am einfachsten und am simpelsten. Weil die Logik dieses Systems der Griffbrettorientierung ja schon im Namen drinsteckt. 3 Strings per Note. 3 Notes per String.
Jetzt fängst du auch schon an.
3 Notes per String bedeutet 3 Noten auf einer Saite. Und im Prinzip nehmen wir eine Tonleiter, das heißt die C-Dur-Tonleiter. Wir spielen 3 Noten auf einer Saite und dann gehen wir auf die nächste Seite. Mehr Noten auf einer Seite dürfen wir nicht haben. So, was ist denn der Vorteil des 3-Note-Per-String-Systems, Fabian?
Ja, der Vorteil ist natürlich, dass die Fingersätze relativ gleich bleiben und besonders halt für, ich sag mal, Picking-Geschichten ist das natürlich sehr von Vorteil. Ne? Das heißt, also Vor- und Nachteil, kommt davon, welche Technik man dann auch natürlich benutzt. Ne? Vom Bildlichen her ist es auch sehr viel simpler, sage ich mal vorsichtig. Das ist der einzige Nachteil, den ich zum Beispiel sehe bei den 3 Note per Strings. Du hast halt 7 Positionen, die du lernen musst im Prinzip. Und bei dem Caged hast du halt nur 5. Da können wir ja später auch nochmal drauf eingehen. Das ist zum Beispiel eine andere Geschichte. Bei dem 3 Note Ist natürlich sehr geläufig, ne? Dadurch, dass du halt diese Symmetrie da so ein bisschen hast, das ist schon ganz geil.
Genau.
Und ich glaube, am Ende des Tages, ja, das wird auch wahrscheinlich dann hinterher das Schlussplädoyer sein, beides ist gleich wichtig und genauso praxisnah, ne? Würde ich mal so sagen. Mein Gott, hat es gedauert. Ah, die Erkältung schlägt zu,
ich merke das schon. Grad, weil wir haben ein bisschen Latenz und ich dachte mir gerade, hatte ich auch gehört zu reden, soll ich was sagen? Ich warte nur mal kurz eine Sekunde.
Nee, es war die Latenz im Kopf.
Genau.
Die ist heute ein bisschen höher.
Verzeiht ein paar unangenehme Pausen oder Reinreden dazu, aber zwischen die Latenz ist heute irgendwie, der Internetgott ist uns heute nicht ganz gewollt. Ja, das 3-Note-Per-String-System ist ein System, was ich auch natürlich in meiner Shred-Musik relativ viel benutze. Auch einer der ersten Systeme, die ich damals als Jugendlicher irgendwie gelernt habe. Die Symmetrie ist natürlich gerade eben, wie du es schon gesagt hast, für so manche Picking-Sachen sehr angenehm, weil du halt immer dieselbe Anzahl an Noten auf einer Seite hast. Außer du machst jetzt irgendwas ganz Verrücktes rein, aber selbst wenn wir Sequenzierungen spielen, wo wir 6 Noten anstatt 3 Noten spielen, dann haben wir immer 6 Noten auf einer Seite. Also mit Sequenzierung meine ich, dass wir zum Beispiel ein Pattern zweimal spielen oder solche Geschichten, bevor wir auf die nächste Seite gehen. Aber es ist immer eine konstante Symmetrie in diesem 3-Note-Per-String-Pattern drin. Ein Nachteil, den ich zum Beispiel ein bisschen da hier und da sehe, ist dann, dass dann doch 3-Note-Per-String streckenweise mit manch unangenehmen Lagenwechseln, Positionswechseln verbunden ist auch, weil du manchmal vor allem, wenn du von der G auf die H-Seite gehst, so einen ekligen Sprung hast. Weißt du, zum Beispiel, wenn wir in der A-Moll-Tonleiter sind, haben wir 10. Bund, 12. Bund, 14. Bund auf der G-Seite und müssen dann mit dem Zeigefinger vom 10. in den 12. der H-Seite springen. Das ist als Positionswechselsprung auf hoher Geschwindigkeit schon ein ekliger Sprung, wo auch ganz viele Leute, die 3-Note-Per-String das erstmal lernen, dann sagen, ja, ist schon ein bisschen eklig so. Aber ey, alles mit ein bisschen Übung auch machbar. Ich hab damals als Jugendlicher ein ganz gutes Konzept gefunden, wie ich mir alle 7 Positionen drauf geschafft habe, als, ich sag mal, Übungsplan oder Übungsroutine. Und zwar bin ich hingegangen und hatte Sommerferien, es müssen die Sommerferien 2005 gewesen sein. Sommerferien gehen ja bei uns, wie jeder weiß, 6 Wochen. Und dann habe ich mir einfach ein Pattern pro Woche genommen und das jeden Tag gespielt, geübt, improvisiert, limitiert, dass ich halt gesagt habe, okay, heute versuche ich mal zu improvisieren, aber ich nehme das Pattern aber oder nehme das Shape, aber nur halt eben die oberen 3 Seiten, habe versucht, kreativ damit zu sein und habe eine Woche lang einem Shape wirklich viel Zeit gegeben. Jeden Tag so 15, 20 Minuten ein bisschen und dann in Woche 2 dem zweiten Shape, in Woche 3 dem dritten Shape. Was dann mehr und mehr noch hinzukam, war das Verbinden der Shapes. Aber nach diesen 6 Wochen konnte ich 6 Shapes schon mal sehr, sehr gut und hatte die sehr gut in meinen Fingern. Und das 7. Shape habe ich dann in der ersten Schulwoche auch mitgenommen, weil die erste Schulwoche ist ja hier auch, da passiert ja nicht viel. Und so kann man sich das vielleicht in seinen Alltag auch mit reinbringen, dass man sich als Plan macht, hey, okay, jetzt für 6 bis 7 Wochen nehme ich mal jeden Tag ein Shape vor. Und wenn ihr das so macht und dort mal ein bisschen die Zeit und den Fokus da rein investiert, dann kann ich euch versichern, ist nach 6, 7 Wochen, sind eigentlich alle Shapes drin. Und das Schöne bei den 3-Note-Per-Strings-Pattern ist ja auch, dasselbe ja auch bei dem Cage, aber sobald wir diese Shapes drin haben, können wir diese verwenden auf alle Tonleitern. Also auf alle, auf alle Kirchentonleitern, auf alle normale Tonleitern. Sobald wir dieses Shape haben, haben wir alles, was aus unserer regulären Tonleiter, also Dur und Moll und deren Kirchentonleitern hervorstammt und rauskommt, haben wir die Fingersätze verinnerlicht, weil das ist, tut sich nichts ändern. Ihr erinnert euch an unsere Theoriefolge, wir haben gesagt, sobald das System gleichbleibend ist, kann man das anwenden auf jedes tonale Zentrum und dasselbe tut sich visuell auch in den 3-Note-Per-Strings-Pattern darstellen.
Also die Shapes sind jetzt bestimmte Fingersätze, die über das ganze Griffbrett immer gleich sind, egal wo ich mich jetzt bewege. Oder wie kann ich
also, mir das vorstellen? Ist ganz, also du hast 7 Fingershapes, ich sag mal, und diese 7 Fingershapes sind in C-Dur dieselben wie in E-Dur. Du musst halt nur natürlich deinen Startpunkt oder deinen Grundton dorthin verschieben auf einer horizontalen Ebene. Ich nehme jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel G-Dur, startend auf der E-Seite. Nehmen wir auch mal den Ton G auf der E-Seite, also dritter Bund auf der tiefen E-Seite. Dann ist der Fingersatz, ich sag's mal schnell, 357, 357, also auf der E-Seite, auf der A-Seite. Auf der D- und G-Seite ist 457, 457. Und auf der H- und auf der E-Seite ist 578, 578. Und du kannst jetzt diesen Fingersatz nehmen und du schiebst den einen Bund zurück und hast Fis-Dur. Ja. Schiebst du noch einen Bund zurück, hast F-Dur. Mhm. Und das kannst du natürlich mit allen Umkehrungen, die du quasi in diesem Fingersatz hast, also mit allen sieben Varianten, sieben Möglichkeiten, kannst du das natürlich auch so sehen. Du musst die halt einfach nur dann dementsprechend verschieben an dem Punkt, wo dein Grundton ist. Aber der Fingersatz per se, also das Muscle Memory, was du dir da entwickelst, das bleibt gleich.
Okay. Also ist eigentlich, wenn ich jetzt ich sag mal, A-Moll, C-Dur, irgendwas lerne, habe ich ja auch immer bestimmte, in einer Position bestimmte Positionen, wie ich die Finger spielen muss im Prinzip. Und das wären ja eigentlich, wenn man das jetzt von drei Tönen ausgeht, genau die, die dann die Tonleiter abbilden, oder? Oder sind da doppelte Töne drin?
Nee, das sind entstehen? Ist eine gute Frage. Mhm. Auch dort es ist dieselbe, also wenn du wirklich nur rein den Fingersatz haben möchtest, ist dieselbe Herangehensweise wie mit den Tonleitern, die wir damals hatten. Mhm. Kein Ton darf doppelt, kein Buchstabe oder kein Ton darf doppelt sein oder darf übersprungen werden. Natürlich gibt es auch Three Note Per String Shapes, die zum Beispiel hexatonisch sind, also die dann nur auf einer Sechston-Tonleiter basieren. Das sind so ganz bekannte, diese Oktavensprünge. Wie du dann zum Beispiel A-Moll nimmst, 578, 578 auf der E- und auf der A-Seite und dann nimmst du dasselbe Pattern und tust es um eine Oktave verschieben auf 7-9-10, 7-9-10 auf der D- von der G-Seite. Das natürlich, aber da überspringst du ja eine Note. Und wenn du den reinen Fingersatz haben willst, dann gilt dieselbe Regel wie bei den Tonleitern auch. Ja, aber gute Frage.
Ja. Ich glaube, das bräuchte man dann auch mal visuell. Vielleicht können wir da mal was raussuchen für die Shownotes oder so.
Ja, ich meine, die Patterns. Visuell
vorstellen
kann. Ja, klar, die Patterns gibt's überall im Internet . Aber das ist dann auch reine Fleißarbeit. Wie gesagt, das sind halt sieben, in der Three Note Per String, es sind halt sieben verschiedene Patterns pro Tonleiter. Aber wie gesagt, ob jetzt C-Dur oder D-Dur, da muss man dann einfach nur in der Horizontalen verschieben. Aber man sollte sich erstmal diese sieben draufschaffen in einer Tonleiter, sage ich, bevor man dann anfängt, den Grundton zu verschieben und das dann auch das Pattern in der Horizontale verschieben. Aber es sind halt dann diese sieben Stück quasi. Man kann sich das so vorstellen, die Three Note Per Strings sind sehr vertikal basierend und dann kannst du natürlich jetzt zum Beispiel das beste Beispiel. Wir hatten gerade G-Dur auf der tiefen E-Seite. Das haben wir auf dem dritten Bund gestartet. Und jetzt gibt es natürlich eine Three-Note-Per-String-Tonleiter in G-Dur, die auch auf dem fünften Bund startet. Und auch auf dem siebten Bund von der tiefen E-Seite startet. Oder auf dem zehnten oder auf dem achten und so weiter und so fort. Und das ergibt dann diese sieben Fingersätze, die wir haben. Und die sind aber, wie gesagt, für alle Tonleitern gleich. Wir müssen halt nur diesen Startpunkt verschieben.
Ja. Klingt ja logisch. Also.
Genau. Da finde ich zum Beispiel, was auch immer super wichtig ist, finde ich auch bei dem Caged extrem wichtig, wenn man diese Sachen lernt, mit einem Fingersatz bitte, nicht ständig wechseln. Hier nehmen wir an, auf einmal den ersten oder auf einmal den zweiten. Das ist so ein Ding.
Ach, so meinst du das?
Ja, dass man immer denselben Fingersatz benutzt, ne, vorzugsweise einer, der sehr gut funktioniert. Einfach, weil unser Hirn so besser funktioniert, gerade wenn man sich Sachen einprägen will. Ja. Ne? Wenn man die dann super kann, dann kann man sich natürlich auch lösen. Ja.
Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, es gibt ja dieses leichte Stretched-Fingersatz, Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger, so spiele ich den. Und sagen wir zum Beispiel mal, wir gehen hin D-Seite, fünfter Bund, siebter Bund, neunter Bund. So. Und dass man dann dort eine Consistency mit reinbringt. Ja. Eigentlich um mein Wort Consistency. In der letzten Folge ist mir das auch schon aufgefallen.
Konstante.
Aber dass man dort die Konstante, danke, reinbringt, dass man halt sagt, okay, ich benutze jetzt hier immer Zeigefinger, Mittelfinger und kleiner Finger und wechsle nicht zwischen Zeigefinger und dann auf einmal Ringfinger, kleiner Finger für diese Geschichte. Es gibt natürlich auch Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger, 5, 7, 8 zum Beispiel, aber es geht darum, dass du halt für diese drei Fingersätze, die es gibt, dass du die immer beibehältst. Es gibt quasi Zeigefinger, Mittelfinger, Finger, kleiner Finger. Das wäre zum Beispiel, wir bleiben auf der D-Seite, siebter Bund, achter Bund, zehnter Bund. Dann gibt es Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger, siebter Bund, neunter Bund, zehnter Bund. Und dann halt eben diese Stretched-Variante. Da spielen manches so, manches so. Es gibt, also ich spiele das dann zum Beispiel Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger, 7. Bund, 9. Bund, 11. Bund zum Beispiel. Mhm. Da ist so ein bisschen Stretch drin. Manche spielen es auch mit Ringfinger. Ich würde tatsächlich den meisten raten, das mit dem Mittelfinger zu spielen, weil, wenn wir uns mal unsere Hand anschauen, dann ist das immer besser für unsere Handflexibilität, wenn der Zeigefinger sich abspreizt von dem, wenn der kleine Finger sich abspreizt vom Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, anstatt dass wenn der Zeigefinger sich abspreizt vom Ringfinger, Mittelfinger und kleinem Finger. Weil das passiert, wenn wir den Ringfinger anstatt den Mittelfinger bei diesem Stretch benutzen. Das ist ein bisschen komplexere Sache, aber ich würde den meisten empfehlen, spiel Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger für diese eher stretchigeren Geschichten und Sätze.
Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man dann wechselt wahrscheinlich auf andere Seiten, was dann am sinnvollsten auch in dem Bereich ist. Ne?
Ja, da gibt es bestimmt auch die Ausnahmen, aber in meiner Erfahrung heraus mache ich das alles zu 80%. Es gibt 1-2 Situationen, ja, aber die meisten Situationen kann ich mit Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger da benutzen, ja.
Ja, ähnlich mache ich das auch. Es gibt ja, wie gesagt, aber viele, die ersten, dritten und vierten dann nehmen, ne, für solche Geschichten. Paul Gilbert zum Beispiel macht das auch ganz gerne.
Mhm. Ja, ich hab bei
aber man darf nicht vergessen, die Hände
von ja, natürlich, von genau, der Monsterfinger.
Da darf man leider sich nicht vergleichen, ja.
Bei bestimmten Dingen, die ich über den 12. Bund spiele, spiele ich teilweise auch eher vom Mittelfinger ausgehend, damit ich die Möglichkeit habe, dann wieder mit dem Zeigefinger weiter runtergehen zu können sozusagen und da den Stretch dann zu haben.
Das heißt, dass du Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger nimmst, oder wie?
Ja, genau.
Das würde ich nicht empfehlen. Das ist schon ganz schön ekelhaft.
Strange, ja. Du benutzt dann 4 Töne pro Seite vielleicht. Das ist was anderes.
Ja, das geht halt eher darum, dass wenn ich dann halt zum Beispiel ein Lick habe, was dann halt nochmal versetzt ist, dass ich schneller zu diesem Punkt komme. Wieder den Anfangspunkt, wo ich dann wieder ganz normal spiele.
Ja, aber das kommt jetzt nicht so oft vor. Ne? Ein seltener Fall und ich glaube auch, der Zeigefinger kann so schnell sein und wenn wir den auch nicht liegen lassen, wie es in der Klassik zum Beispiel empfohlen wird, dann haben wir auch die Flexibilität, dass der halt schnell auch...
Das ist halt der faule Finger, ne? Das ist tatsächlich so bei vielen.
Ja.
Das ist so.
Ja, bei
am untrainiertesten.
Ja. Ich versuche mal alles zu nutzen, was da ist. Dafür sind die Finger da.
was manche auch machen, ist, dass sie anstatt Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger, jetzt zum Beispiel 12. Bund, 14. Bund und 15. Bund auf der E-Seite, dass die Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger benutzen. Mhm. Gibt es ein paar Gitarristen,
viele,
Andy James zum Beispiel ist so einer,
irgendwie die sowas auch machen.
Aber ich irgendwie, genau. Es ist so ein bisschen, das ist ja gerade das, wo ich ein bisschen am Forschen bin. Was hat die Koloration die Relationship der Finger untereinander von der Fingerlänge miteinander, was hat das damit für Einwirkungen, für Auswirkungen? Ich würde persönlich, einfach weil es flexibler einen macht, immer sagen, dass man die Close Position nimmt. Das heißt, dass man Close Position bedeutet quasi, was man sich vorstellt. Jeder Finger hat einen Bund, der hintereinander liegt. Und wenn ich jetzt 12. Bund, 14. Bund, 15. Bund habe und ich denke in dieser Close Position, dann ist der Zeigefinger auf dem 12. Bund. Der Mittelfinger wäre auf dem 13., aber den spielen wir nicht, den überspringen wir. Und dann ist der Ringfinger auf dem 14. und der kleine Finger auf dem 15.
Genau. Da sind wir wieder beim Thema Fingersatz. Ne? Wenn du das richtig antrainierst, dann benutzt du die sowieso. Ne? Und dadurch werden sie auch trainiert.
Und ich bin auch. Aber das ist ein guter Punkt, was du gesagt hattest, Fabian. Ja, dass man halt immer einen versucht beizubehalten. Ja.
Das ist zum Beispiel so ein Ding beim Cage-System, was ich immer predige, wenn ich es unterrichte. Bitte immer den einen Fingersatz. Selbst wenn du hinterher natürlich auch mal im Fluss anders spielst, weil kein Mensch spielt die Pentatonik, sage ich mal, in einer bestimmten Boxposition mit den Fingern 2 und 4. Ne? Das macht nicht so viel Sinn. Aber trotzdem zum Üben ist es trotzdem gut, wenn man es mal macht. Einfach.
Ich möchte noch einen letzten Nachteil von dem 3-Note-Per-String bringen, der uns dann aber die Brücke auch zu dem Cage-System bringt, weil ein weiterer Nachteil des 3-Note-Per-Strings ist, Das ist eine Tonleiter, die sehr Scala-basierend ist. Das heißt, die macht sehr viel Sinn, um Skalen zu spielen, vielleicht um Permutationen zu spielen, Intervallsprünge, Sequenzen, solche Geschichten. Aber wo die 3-Note-per-String-Tonleiter leider nicht sehr vorteilhaft ist, sind Arpeggios und Akkorde auszuspielen. Mhm. Weil da hast du halt jetzt, denk mir gerade in Arpeggio, ich sag's mal, in dem ganz normalen Standard-Moll-Fingersatz, in A-Moll zum Beispiel, also auf dem fünften Bund von der tiefen E-Seite startend, dann wäre das 5-8 auf der E-Seite, auf der A-Seite 7, auf der D-Seite 7 und dann fünfter Bund G-Seite. Mhm. Und dann müsste man schon anfangen, weil dann könntest du nicht durchspielen, so quasi wie beim Sweepen, sondern dann müsstest du den neunten Bund auf der G-Seite auch nehmen, dann müsstest du auf den zehnten Bund von der H-Seite springen und dann wird es fingersatztechnisch viel zu eklig. Und da kommt dann ein System ins Spiel fürs Akkorde und Apache ausspielen, worüber wir jetzt reden, das Cage-System. Richtig. Und da sage ich jetzt einfach mal, jetzt ist mein Monolog zu Ende. Bühne frei, Fabian. Yeah. Erklär uns doch mal das Cage-System.
Genau. Also Cage-System, in erster Linie, was bedeutet denn jetzt überhaupt Caged? Weil das fragen sich immer viele, ja, was ist denn dieses Caged überhaupt? Ne? Also wir haben die Buchstaben C, A, G, E, D, genau, Knast, das schränkt ein. Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Yeah. Gab es ja auch schon unzählige Diskussionen. Und wir gehen im Grunde genommen davon aus, dass wir die offenen Akkorde greifen können. Das heißt, jeder sollte ein C-Dur greifen können, A-Dur, G-Dur, E-Dur und D-Dur. Die Standard-Lagerfeuer-Akkorde, die man am Anfang lernt. Mhm. Was man dann halt lernen muss, dass man, wir fangen mal mit dem, sagen wir, wir greifen C-Dur. Ne, ganz normales C-Dur. Dann ist ja unser Grundton wo, Robin? Was? Unser tiefster Grundton, wo wäre der?
Wenn oh Gott, C-Dur greift, jetzt fragt er mich wieder Sachen. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
Guten Morgen. Wenn es nicht weiß,
dann müsste ich mir wieder aufzeichnen.
Alles gut, kein Problem. Also wir fangen auf der A-Seite im dritten Bund an. Das ist unser C.
Ach so, meinst du das?
Ja, genau. Und von der Aussage aus ist es im Grunde genommen so, dass wir eine bestimmte Tonleiterposition spielen. In dem Fall halt dieses Cage-System, also die C-Position. Ne? Der Vorteil ist, wenn du da deinen Fingersatz halt gelernt hast, kannst du das auch problemlos nach D-Dur transponieren. Der einzige Unterschied ist, dass wenn du es transponierst, dass du dir immer vorstellen musst, weil wenn wir C-Dur spielen, haben wir ja offene Saiten dabei. Ne? Das heißt, du müsstest dir ein Capodaster vorstellen und das geht dann 1-2 Bünde weiter und du passt den Fingersatz dann einfach nur an. Ne, das wäre dann zum Beispiel die C-Position und oder C-Form, sagt man auch. Ich fange immer mit der A-Form an, weil die im Grunde genommen am simpelsten erstmal zu verstehen ist. Bei C-Dur, ich sag mal, jeder hat mal irgendwie ein C-Dur-Barré gespielt, obwohl dieser Akkord fürchterlich klingt, wenn man ihn so spielt, ist es ganz gut, um ihn einfach erstmal zu erkennen, finde ich. Und was man dann einfach macht, ist im Grunde genommen, man lernt dann halt diesen speziellen Fingersatz. Ne, man fängt dann mit dem zweiten Finger an. Auf der A-Seite im dritten Bund, dann nimmt man den vierten Finger, fünfte Bund, ich gehe es einmal durch mit der A-Position, dann erste Finger, zweite Bund, D-Seite, dann zweite Finger, dritte Bund, D-Seite, dann fünfte Bund, D-Seite und so geht es dann halt weiter. Und was hier wichtig ist beim Cage-System, ist, beziehungsweise in der A-Position, spätestens wenn wir zu dem Ton F gehen, müssen wir im Grunde genommen auf der H-Seite im sechsten Bund spielen und nicht im ersten Bund, wie es zum Beispiel dann jetzt bei dem Cage-System wäre, dann hätten wir ja theoretisch eine Überstreckung. Ne? Sagen wir, wir spielen auf der H-Seite 3, 5 und jetzt könnten wir natürlich 1 spielen, sage ich mal, auf der hohen E-Seite.
Auf der hohen E-Seite.
Ja, auf der hohen E-Seite okay. Und da spielen wir jetzt 6 auf der H-Seite und dadurch haben wir auch im Prinzip eine Handverschiebung, das heißt, wir haben den Fingersatz 1, 3, 4 und dann haben wir ja die hohe E-Seite, da spielen wir dann noch das G und A und hören da auch auf und gehen von da aus wieder zurück zum C. Ne? Also es geht da nicht irgendwie weiter auf.
Ganz kurz,
ja.
Eine Kleinigkeit, weil
schwierig, ohne Gitarre das so zu erklären,
ehrlich gesagt. Das jetzt, genau, und das, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, das visuell darzustellen. Mhm. Wollen wir uns vielleicht von der Kommunikation jetzt gerade mal kurz darauf einigen, dass wir Zeigefinger, Mittelfinger und so sagen, weil wenn wir sagen, erster Finger, zweiter Bund, dann ist es halt, so haben wir eine schöne Abgrenzung zwischen Finger und Zahlen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, okay, aber lass uns noch mal ganz kurz das wir fangen quasi auf dem C an, der tiefste Ton. Genau. Und jetzt, es gibt so ein paar
Regelungen, wo ich jetzt noch nie verstanden. Ich nehme mal die Gitarre auf, wenn man das nicht sieht, aber das ist für mich einfacher.
Ja, vielleicht können wir alle ja mal unsere Gitarren nehmen, auch die ja. Zuhörer und Zuhörerinnen
da draußen,
vor allem die, die gerade im Auto fahren sind, schnappt euch eine Gitarre.
Die nehmen sich die Luftgitarre. Genau.
Ja. Ich kann leider nicht, Leute, ich muss mein Mikrofon halten, mein Mikrofonständer ist kaputt
gegangen. Lass uns das nochmal mit dem A-Typen machen, wir nennen ihn mal A-Typ. Und wenn wir jetzt A-Dur offen spielen, dann haben wir ja die leere A-Seite, das wäre unser Grundton. So, und wenn wir jetzt transponieren wollen, das heißt, wir wollen daraus ein C-Dur machen, müssen wir einfach nur ein Bund weiter, zwei Bund weiter, drei Bünde weiter, na, dann sind wir bei C-Dur. So, das wäre jetzt ein C-Dur.
Ganz kurz, tatsächlich, was ich auch ganz gerne sage, ist, dass man das A-Dur greift und sich das so versucht vorzustellen, wie man mit dem Zeigefinger hinter dem
Nullbund-Stäbchen
noch greifen könnte. Der Nullbund und dann verschiebt man das drei Bünde höher zum C.
Sozusagen Barré.
Genau. Und was jetzt halt wichtig ist, der Anfangspunkt, also mit welchem Finger wir anfangen. Das heißt, wir nehmen den Mittelfinger, zweite Bund, dritte Bund natürlich, weil wir fangen ja auf C an, auf der A-Seite. So, dann kommt der vierte Finger.
Okay, aber warum jetzt da der Mittelfinger und nicht mehr der Zeigefinger?
Das macht gleich Sinn, wenn ich die
Position... Weil wenn ich den Akkord spiele...
Da gebe ich dir recht. Ich gebe dir vollkommen recht, ne? Aber das ist halt so, wie es ist. Warum? Weil wir fangen ja im Grunde genommen an, dritte Bund, dann fünfte Bund, vierte Finger, dann zweite Bund auf der D-Seite, erste Finger wieder, dann zweite Finger, dann vierte Finger,
Ich verstehe es. Wir wollen quasi keine Überstreckungen haben beim Cage-System, richtig?
Keine Überstreckung.
Und deshalb fangen wir mit dem Mittelfinger an, weil wir den Zeigefinger für alles, was im zweiten Bund ist, dann benötigen. Wie zum Beispiel auf der D-Seite,
korrekt?
Okay. Das heißt, hier haben wir auch wieder dieses System, dass das Closed Fingersatz oder Closed Position drin, dass wir halt eben nicht versuchen, in die Streckung zu gehen, sondern alles so nah wie möglich beieinander zu halten, dass jeder Finger quasi einen Bund hat und die sind alle, da ist kein Bund dazwischen und deswegen kommt keine Überstreckung quasi. Verstehe.
Genau. Und du hast hier im Prinzip, wenn du es so durchspielst, sagen wir mal, du würdest dann drei, also von den Fingersätzen her, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Ne? So wie die Finger...
Ja, sag bitte es nochmal mit Mittelfinger, Zeigefinger und so.
Ach so, ja, sorry.
Weil ansonsten kommen, denkt man,
dass okay, also Bündel Mittelfinger, sein. Kleine Finger, also Ringfinger, kleine Finger, ich benutze diese Ausdruck eigentlich nicht. Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger, Zeigefinger, Ringfinger, kleine Finger. Jetzt, Achtung, Positionswechsel, Lagenwechsel. Erste Finger, dritte Bund, A-Seite, dann der Ringfinger, kleine Finger.
Fünfter Bund,
sechste Bund, kleine Finger, dritte Bund, Zeigefinger, fünfte Bund, Ringfinger. Also bis zum A quasi.
Okay. Ich verstehe auch, warum wir dort den einen Lagenwechsel haben, wenn wir von die G auf die H-Seite gehen. Also mit Lagenwechsel meinen wir, dass der Zeigefinger jetzt nicht mehr im zweiten Bund ist, sondern im dritten Bund und sich dadurch dieses Konzept des Closed Fingerings verschiebt, weil wir dadurch es vermeiden, dass wir halt eben das F spielen auf der E-Seite im ersten Bund und dadurch wieder den Stretch vermeiden. Also eine große Regelung fürs Cage-System ist es, wirklich keine Stretches zu haben.
Genau. Und was auch auch wichtig ist bei dieser Geschichte, ist, dass wir immer auf dem Grundton auch anfangen. Ne? Weil wenn du jetzt die Three Note per Strings lernst, Position 2, fängst du ja nicht mehr auf dem Grundton an. Ja. Ne? Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo viele dann durcheinander kommen irgendwie. Das ist halt, finde ich, auch eine super Sache.
Punkt,
und vor allen Dingen, dass man sie dann halt zum C spielt und von da aus auch rückwärts weitergeht, zum tiefsten Punkt, in dem richtigen Fingersatz, dann wieder aufwärts und dann wieder zum C.
Das wäre dann in dem Fall der tiefste Punkt in diesem Fingersatz, das G im dritten
Exakt,
Punkt, richtig?
Genau.
Weil das
bis
F
zur Quinte.
Wäre ja wieder eine Überstreckung.
Genau, exakt.
Das F wäre wieder die Überstreckung, deswegen geht es nur... Mhm. Okay, das heißt, sobald wir eine Überstreckung im Cage-System haben, müssen die Alarmglocken losgehen, dass das nicht richtig ist.
Genau.
Weil das Cage-System hat die Regelung, keine Überstreckung.
Und das hat halt den riesen Vorteil, dass du dich dann in der Position oder in der Form halt super orientieren kannst. Das heißt, du siehst die Intervalle besser, finde ich zumindest, und siehst die Dreiklänge viel besser. Und natürlich sind manche Dinge, wenn du jetzt irgendwie bestimmte Sequenzen spielst, wäre hier wesentlich schwerer. Aber der Vorteil ist halt, wenn du es verstehst, kannst du es ja dann auch anwenden auf Three Note per String. Das heißt, für mich ist in erster Linie das Cage ein reines Orientierungswerkzeug. Ne? Das heißt, ich denke jetzt, wenn ich spiele, gar nicht so viel, oh, jetzt bin ich in der Position, um Gottes Willen, sondern es ist für mich als reine Orientierung zu sehen, sozusagen.
Ja.
Und das hilft natürlich auch sehr viel bei, ich sag mal, gerade bei Umkehrung finde ich zum Beispiel super geil. Ja, oder auch, wenn du bestimmte Intervalle spielst, Quarten und solche Geschichten, wenn du das halt in der Position machst.
Mhm. Was ich eine ganz coole Übung finde, die ist zwar ein bisschen advanced, aber die kann man gerne mal ausprobieren, wenn man weiß, okay, heute funktioniert mein Gehirn und heute ist genügend Gehirnschmalz da, ist mal jeden Dreiklang der Tonleiter innerhalb von einem Cage-System zu spielen, aber nie das System zu verlassen.
Mhm, genau.
Also, dass ich quasi dieses System, was jetzt Fabian gerade erklärt hat, ich schreibe mir das nieder und ich sage, okay, ich versuche in dem System C-Dur zu spielen, dann habe ich Mittelfinger, dritter Bund A-Seite, Zeigefinger, zweiter Bund D-Seite, kleiner Finger, fünfter Bund D-Seite und jetzt versuche ich D-Moll zu spielen und jetzt kann ich nicht in der Horizontalen verschieben, weil dann würde ich ja das System verlassen. Jetzt muss ich halt dann kleiner Finger auf dem D, auf dem fünften Bund der A-Seite, dritter Bund auf der D-Seite mit Mittelfinger und zweiter Bund mit dem Zeigefinger auf der G-Seite spielen und so weiter und so fort. Und so, dass man halt mal versucht, alle drei Klänge in diesem System zu spielen, ohne das System zu verlassen.
Da gibt es zum Beispiel ein sehr gutes Übungskonzept. Das habe ich damals von unserem lieben Freund Martin Miller erfahren. Hat er mich quasi durchgeprügelt und predige ich auch, weil ich es super wichtig finde. Gerade in der Position oder in der Form dann wirklich alles zu üben. Du fängst an mit dem Dreiklang. Das heißt, du spielst ihn dann. Na, das heißt, wirklich aber auch nur in der Form, keine Überstreckung. Ne? Genau, das wäre dann der Dreiklang. Mhm. So, als nächstes würde dann das Major 7 Arpeggio kommen, ne? Das würdest du dann da genauso gut
machen. Warte, lass mich versuchen.
Ja, mach mal.
Ja. Ah, nee. Ja. Nee, das auch jetzt noch mitnehmen, das tief war.
Genau, das sind so Dinge, die vergisst man dann immer schnell. Perfekt.
Okay.
Als nächstes dann die Dur-Pentatonik, weil die ist ja auch drin.
Oh Gott, die Dur-Pentatonik, lass mich mal überlegen.
Genau.
Die Dur-Pentatonik war mit
Grundton.
Was fehlt denn in der was Grundton, ja?
Ja, dann hast du die Sekunde.
Wie geht die Sekunde, ja?
Terz
wahrscheinlich. Mhm.
Dann hast du die Quinte.
Quinte, Quarte fällt
Quarte,
weg.
Quarte, ja.
Nee, Sechste.
Quinte, nicht Quarte.
Ja, genau, die Quarte fällt weg, das meinte ich. Die Quarte fällt weg und die Septim fällt wahrscheinlich weg.
Genau,
ne?
Die Sechste, das war's.
Sechste Grundton, ne? Okay.
Ah, die Sekunde.
Ah.
Nee, die Sekunde.
Ah ja, hast recht.
Genau.
Hast recht.
Genau. Und, das meine ich jetzt mit diesem ekelhaften Fingersatz, weil kein Mensch wird die Pentatonik hier so spielen.
Also ich kannst du das bitte in Worten beschreiben, weil ich weder sehe ich
es gerade noch so viele Zuhörer da draußen. Ja, weiter zurück, sorry, ja. Wieder so im Unterrichtsmodus gerade mit dem Schüler gegenüber. Natürlich ist Quatsch. Also wenn wir jetzt anfangen, wir fangen ja im dritten Bund mit dem zweiten Finger an. Und spielen dann mit dem vierten Finger im fünften Bund auf der A-Seite. So, und ich vermute mal, die meisten würden den ersten Finger nehmen und den dritten Finger an der Stelle. Also Zeigefinger und Ringfinger, um es nochmal klarzustellen. Ja. Genau. Und nicht den Mittelfinger und den kleinen Finger. Trotzdem ist das eine super Übung. Es ist garantiert nicht schädlich, das mal so zu spielen. Und ich übe es tatsächlich auch immer so, auch wenn ich diesen Fingersatz niemals benutzen würde. An der Stelle, weil es irgendwie total strange ist.
Ja, ich merke gerade, wenn ich von einem anderen Konzept gehe, nämlich wenn ich von einer Umkehrung der Moll-Pentatoniken komme und dann jetzt bei mir zum Beispiel, wo ich gerade eben noch drüber nachgedacht habe, hey, wie geht denn da die C-Dur-Pentatonik? Ja. Wenn ich einfach für mich gesagt hätte, Moll-Pentatonik, aber startend auf der E-Seite.
Ne? Genau.
Dann hätte ich den drin gehabt, weil ich habe ihn genauso verinnerlicht, auch mit dem ekligen Stretch
zwischen Zeigefinger
und Ringfinger, dass mein Zeigefinger auf dem zweiten Bund und mein Ringfinger im fünften Bund ist und dass ich das auf der G und auf der D-Seite spiele.
Warte mal, wir haben da einen Stretch drin, das ist nicht gut.
Ja, genau, das wäre der falsche Weg.
Ja, ja.
Genau, das wäre der falsche Weg gewesen laut der Cage-Regelung, da habe ich mir das falsch, sag ich mal, in Anführungsstrichen angeeignet. Und deswegen musste ich gerade auch immer erstmal nochmal umdenken, weil ich in meinem Lebtag noch nie hier mit dem Mittelfinger im dritten Bund von der A-Seite.
Ja, das ist strange. Da muss man sich erstmal so ein bisschen mit anfreunden. Übrigens, aber das ist das, was mir auch auffällt, wenn ich es jemandem beibringe, und das war auch bei mir damals das Problem, wenn der Fingersatz nicht immer derselbe ist, wird es super schwer, das in die Birne zu kriegen. Und die Fehlerquellen sind einfach enorm groß. Ne? Ich meine, das ist bei allen Dingen eigentlich so. Ne? Auch wenn du jetzt einen bestimmten Lick lernst, du kannst nicht immer dann auf einmal die Finger wechseln. Das geht einfach nicht. Ne?
Ja.
Möglichst.
Ja, das stimmt.
Gleichbleibend zu sein.
Spannend. Das
stimmt. Und dieses Konzept kann man jetzt übertragen auf eben nicht nur A-Shape, sondern auch G-Shape, D-Shape,
genau. E-Shape. Es geht einfach in der Reihe dann. G, also kein Mensch wird es so greifen. Wenn wir jetzt normales G-Dur greifen, ich sag mal dieses typisch erste G-Dur, Lagerfeuer, den ersten Lagerfeuer-Akkord. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal den Fingersatz. Das heißt, der dritte Finger, dritte Bund auf der tiefen E-Seite, der Mittelfinger, also der dritte Finger, habe ich gesagt, ne? Der Ringfinger, ja, mein Gott.
Ja, du hast natürlich, der Ringfinger.
Dann der Mittelfinger im zweiten Bund auf der A-Seite. Und der kleine Finger.
Hey, auch eine gute Übung für dich.
Absolut, also, absolut, das ist super. Kleinen Finger im dritten Bund auf der hohen E-Seite, genau. Und jetzt ist es ja theoretisch so, dass wir ja Leerseiten spielen beim G-Dur, wenn wir jetzt in G-Dur sind. Mhm. Und jetzt theoretisch den ersten Finger hier, als wenn wir hier ein Barré hätten, das greift natürlich kein Mensch so. Ne? Das ist eine gute Übung. Kann man mal machen. Und das, was man jetzt macht, ist im Grunde genommen dasselbe wie gerade bei dem A. Ne, dass man dann quasi.
Boah, ganz kurz. Das ist ja besonders nervig, wenn du Floyd Rose hast und dann den Zeigefinger hinter den Security Locks setzen musst.
Ugh. Genau. Und theoretisch wäre es dann so, man würde halt jetzt in dem Fall den Ringfinger als Grundton sehen vom Akkord und den schiebt man jetzt halt zum gewünschten Zielton. Das heißt in dem Fall C, also achte Bund. Und jetzt müsste man es so greifen, theoretisch. Das heißt, der erste Finger würde im fünften Bund auf allen Seiten liegen, Barré. Und den Rest würde man dann spielen. Kein Mensch spielt es so. Ist aber vielleicht mal interessant, wenn man Capo das da aufliegen hat, dass man weiß, welcher Akkord das wird dann. Na, weil G-Dur wird dann C-Dur.
Ach, ich finde das auch.
Und du könntest das schon
auch. Gibt ein paar Lagerfeuersituationen, wo man das durchaus benutzen kann.
Na klar. Dass du
halt irgendwie A-Moll-Barré nimmst und dann halt so zu dem C gehst, weil es ist ja nochmal ein anderer C.
Absolut.
Als wenn ich den so mit dem E-Shape greife, als den normalen Barré, wie wir ihn alle kennen.
Ja.
Und es ist ja auch ein anderer C als der offene C, weil wir halt noch das hohe C hier mit dabei haben. Also lohnt sich schon.
Wir brauchen ja noch einzelne Töne davon. Genau. Dann sieht es ja wieder anders aus. Also wenn ich das jetzt als Solo quasi spiele, muss ich ja nicht diesen schrecklichen Barré greifen.
Nee, aber das ist eine gute Übung, glaube ich, generell für die Kraft der Finger, für die Barrés. Und es gibt durchaus Akkordsituationen, wo dieser Akkord und diese Umkehrung mal Sinn macht. Ja. Jetzt würdest du aber, wenn wir wieder aufs Cage-System gehen, Fabian, und wir nehmen jetzt im achten Bund auf der E-Seite fürs G-Shape, das ist unser Startton, unser Grundton, dann würdest du zwar das als Akkord mit dem Ringfinger spielen, aber wenn wir das jetzt als Skala sehen, dann würdest du da wahrscheinlich mit dem kleinen Finger anfangen, oder?
Genau, mit dem kleinen Finger.
Weil der Zeigefinger liegt ja im fünften Bund.
Dann, sehr gut, genau. Das ist das nämlich. Das ist dann quasi hier unsere Orientierung. Aber hier gibt es auch eine Ausnahme. Ja, das heißt, wenn wir jetzt den Fingersatz so beibehalten würden, hätten wir im Grunde genommen vierte Finger, erste Finger, dritte Finger, vierte. Ah, verdammt, ey, ich bringe das so bei, das ist so in mir drin. Also, kleine Finger, Zeigefinger, Ringfinger.
Ja, fangen wir kurz an.
Für mich ist das total schwierig heute. Also, kleine Finger, dann der Zeigefinger auf der A-Seite, dann der Ringfinger auf der A-Seite und dann der kleine Finger auf der A-Seite wieder. Das heißt, das wäre relativ logisch. Und auf der nächsten Seite, auf der D-Seite, hätten wir den Zeigefinger und den Ringfinger. So, und jetzt müssen wir aufpassen, denn hier haben wir jetzt nur zwei Töne auf der D-Seite. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Aha. Jetzt haben wir wieder einen Lagenwechsel. Der erste Finger geht in den vierten Bund. Der Zeigefinger geht auf den vierten Bund, auf die G-Seite. Der Mittelfinger im fünften Bund. Mhm. Und der Ringfinger im siebten Bund. Das heißt, wir haben
jetzt,
da haben wir unseren Lagenwechsel bei dem Ton H.
Ja.
Jetzt fragen sich bestimmt ein paar Leute, warum gehen wir dort den vierten Bund von der G-Seite? Warum rutschen wir mit dem Zeigefinger eins zurück? Auch hier dann wieder die Regel, die greift, wir wollen sämtliche Stretches vermeiden. Ja. Und der vierte Bund auf der G-Seite wäre nämlich der neunte Bund auf der D-Seite. Und wir kommen vom fünften Bund Zeigefinger D-Seite, siebter Bund Mittelfinger D-Seite oder Ringfinger D-Seite, Entschuldigung, Ringfinger D-Seite. Und dann müssten wir einen Stretch spielen, um den neunten Bund auf der D-Seite zu spielen. Also, diesen Stretch zu vermeiden, gehen wir mit dem Zeigefinger auf die nächste Seite in den vierten Bund. Okay, verstehe.
Genau.
Also ist quasi
ist ja auch ökonomischer.
Die goldene Regel des Cage-Systems, Stretches zu vermeiden.
Absolut. Stretches sind absolutes No-Go in der Geschichte. Und das, ich finde, das öffnet auch nochmal so einen ganz anderen Horizont, gerade wenn man jetzt so von diesen Three Note Per Strings kommt, weil ich habe damals auch damit angefangen, diese Three Note Per Strings Sachen zu lernen. Und ich finde, man kann sich wesentlich besser auf dem Griffbrett damit orientieren. Das ist so, ich finde, das ist halt das Hauptaugenmerk bei dem Caged. Ne? Besonders durch die Position. Du lernst halt die Umkehrung dadurch auch besser, weil du die dann visuell sehen kannst, wo ist überall mein C-Dur. Ne? Natürlich jetzt muss man nicht jeden Fingersatz hier durchgehen, aber theoretisch kann man es halt wirklich super gut sehen auf dem Griffbrett. Und das hat mir auch so ein Tor eröffnet quasi. Ich denke jetzt ehrlich gesagt auch viel mehr in Intervallen als jetzt rein caged. Ich denke mal, es ist so ein Mischmasch. Ne? Aber für mich sind die Intervalle da eher wichtiger. Ich sehe hier meine Form und sehe dann halt, okay, hier ist meine Terz, hier ist meine Quarte, hier ist meine Sechste und so weiter und so fort. Vom jeweiligen Grundton aus. Ne?
Also, ich stimme dir zu, weil ich nicht weiß, wie ich dir nicht zustimmen kann gerade. weil, um das mal anders zu formulieren, weil das Problem ist, ich habe das Cage-System nie so auf diesem traditionellen Wege gelernt. Ich habe ja.
Aber also wie habt ihr das auf der
kann auch in Intervallen denken.
Frage ich mich.
Ja, warte.
Ja.
Interessant. Will ich gerade sagen. Ich kann in Intervallen denken, ich denke viel in Intervallen, ich kann in Arpeggio denken, ich denke viel in Arpeggios, aber die Art und Weise, wie ich die gelernt habe, ist nochmal eine ganz andere Richtung, wo ich jetzt nicht zu raten würde, weil ich glaube, ihr deckt es besser und effizienter ab, wenn ihr das Cage-System lernt, als so wie ich es, jetzt gleich beschreiben werde.
Ich wollte gerade sagen, das würde mich mal interessieren. Habe. Das ist interessant.
Mhm. Also so zum einen, deine erste Frage zu beantworten, ganz schnell, in der Jazzhochschule haben wir uns nie viel damit beschäftigt, weil ich damals schon alle Arpeggios und alle Intervalle und so kannte, als ich in die Jazzhochschule reinkam. Das heißt, das stand nie zur Frage, aber wie gesagt, für mich das A-Shape ist zum Beispiel, ich benenne es zwar nicht so, aber jetzt gedanklich, das A-Shape im C-Dur wäre dritter Bund, Zeigefinger. Und ich habe halt nie diese Regel gelernt, Stretches zu vermeiden. Wäre dritter Bund Zeigefinger, siebter Bund auf der A-Seite, ein kleiner Finger, dann mit dem Mittelfinger, fünfter Bund auf der D-, G- und H-Seite, dritter Bund E-Seite und achter Bund kleiner Finger E-Seite. Weil ich habe meine Arpeggios und meine Intervalle durch Sweepen gelernt. Das sind nämlich die Sweep-Shapes,
richtig,
die da drin sind. Die hast du nämlich beim Cage dann eben nicht mehr so, weil du halt eben die Überstreckung ja vermeidest. Und beim Sweepen hast du ja ganz viel die Überstreckung drin, um halt diesen, ich sag mal, den Point of Return zu bekommen. Warum man beim Sweepen das zum Beispiel so spielt, dass ich eben den dritten und den fünften Bund auf der A-Seite habe und nicht zum zweiten Bund auf der D-Seite gehe, ist, weil ich versuche, auf der höchsten und auf der tiefsten Seite von meinem Sweep-Shape diesen kleinen Hammer-On oder Pull-Off, je nachdem, in welche Richtung wir gehen, reinzubringen, damit unsere rechte Hand wechseln kann und wieder in die andere Sweep-Position switchen kann. Und das funktioniert halt nicht, wenn du diese zwei Noten auf einer Seite irgendwo mittendrin hast. Die müssen entweder auf der höchsten oder auf der tiefsten Seite von deinem Sweep-Arpeggio-Shape sein. Deswegen mal mein E-Shape auch zum Beispiel immer, wir gehen mal wieder C, achter Bund E-Seite und dann zwölfter Bund E-Seite im kleinen Finger. Und dann halt eben das Sweep-Shape durch. Und ich habe halt, bevor ich überhaupt jemals das Wort Cage gehört habe, ich habe erstmal die Sweeps gelernt und anhand von den Sweeps habe ich mir dann auch Major 7 Arpeggios drauf geschafft, die Intervalle drauf geschafft. Das heißt, mein Konzept, wie ich viel denke, basiert halt viel auf den Sweeps. Die Problematik ist halt nur, was jetzt Caged wieder ein bisschen mehr reinbringt. Deswegen ich empfehlen würde, Caged eher zu bevorzugen als diese Variante. Also ihr sollt auch eure Sweep Shapes lernen, gar keine Frage. Aber warum solltet ihr das Caged Shape erstmal lernen, ist, weil ihr dann mit dem Caged besser Skalen direkt verbinden könnt. Hier bei dem System ist das Verbinden von Skalen deutlich, also bei dem Sweep-System deutlich schwieriger. Aber wir können keine 3-Note-Per-Strings reinbauen, weil 3-Note-Per-Strings irgendwann diesen sehr starken horizontalen Wechsel haben, den wir beim Sweepen jetzt zum Beispiel nicht haben. Beim Sweepen ist ja alles sehr vertikal. Und beim Cage-System hat man halt viel einfacher eben dann diese eine Tonleiter, die noch drin ist. Es gibt eine Art von Tonleitern, die man da reinsetzen kann. Die habe ich auch früher gelernt. Und zwar sind das diese Peter-Fischer-Tonleitern, die auch nicht auf dem Cage-System basieren. Aber ja, zum Beispiel das, lass mich mal kurz überlegen.
Interessant, kenne ich gar nicht.
Nee, sorry. Das ist totaler Quatsch. Ich glaube, die Peter-Fischer-Tonleitern sind auch Cage-Tonleitern. Totaler Quatsch, was ich gerade geredet habe, weil ich habe das auch schon ewig nicht mehr gemacht. Aber das vergessen. Deswegen, wie gesagt, schaut euch die Cage-System an, weil, wie gesagt, da habt ihr halt Arpeggios, Intervalle und Tonleiter und Pentatonik miteinander verbunden. Das geht mit, so wie ich es gelernt habe, mit den Sweep-Shapes eher weniger. Aber so, das Caged überhaupt, dieses Wort, da wurde ich mir überhaupt erst bewusst so 2015 mit rum oder so. Da war ich ja mit dem Ende von meinem Studium sogar schon. Ja, super spät. Und ich habe vorher halt wirklich viel in den Major 7 Arpeggios gemacht. Zum Beispiel C Major 7 A Shape war dann immer für mich das Shape, was wir gerade genommen haben. Also auf der A-Seite dritter Bund startend, siebter Bund kleiner Finger, Mittelfinger, fünfter Bund auf der D-Seite. Und dann habe ich halt einfach die Major 7 auf der G-Seite noch mit hinzugefügt. Und quasi in meinem Sweep Shape dieses Sweep Major 7 halt mit reingebracht. Die man ja auch super
für
sich
so. Für solche Sachen ist natürlich diese Kombination auch gerade Free Note per String wesentlich geläufiger, gar keine Frage. Das macht
schon. Aber ich kann
Ganz kurz, Free Note per String ist ja, wie gesagt, bringt da ja nochmal eine weitere Problematik mit rein. Du kannst das Free Note per String damit nicht wirklich verbinden, weil du ja beim Free Note per String spätestens auf der H- und auf der E-Seite ja diesen großen Sprung
hast. Ja, okay.
So, da würdest du ja aber auf der H- und auf der E-Seite ja zwei Bünde teilweise weiterrutschen. Aber das zeigt aber auch wiederum, wie wichtig das ist, jedes System
so irgendwie zu integrieren. Das finde ich wichtig.
Weil jedes System hilft dir halt. Man sollte alle lernen. Ja. Robin, du wolltest noch was sagen,
verzeih. Ja, du hattest ja mal, weiß ich nicht, war das im Oktober oder so? Ich weiß gar nicht mal, wie lange es her ist. Hattest du mal so eine Etüde in den Patreon reingeworfen? Und da hatte ich dich ja damals angeschrieben und meinte so, wieso streckst du das so sehr? Für meine Finger geht das gar nicht. Weißt du, meinst du, das musst du einfach lernen. Klar, ne, habe ich auch getan. Aber es ist halt ganz lustig, weil genau die Alternative dessen wäre jetzt das Cage-System gewesen in dem Fall. Weil es einfacher quasi zu spielen wäre, wenn man halt nicht die längsten Finger der Welt hat oder da nicht so gut trainiert ist.
Ja, aber das darfst auch eine Sache nicht vergessen.
Problematik
klingt ja auch anders, ne? Das ist ja auch so ein Ding.
Es klingt anders komplett, ja.
Diese Tonpalette, die du dann halt hast, ne? Durch die unterschiedlichen.
Ich erinnere mich nur gerade dran, weil das.
Ich weiß jetzt gerade,
da bin ich gestolpert.
Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich Stretch-Position auch insofern bewusst einsetze, weil ich dann weiß zum Beispiel, das funktioniert für die rechte Hand halt dann einfach besser, für Sweepen.
Ja, das hat sie mir auch gesagt. Und
dass du dir dann ansonsten Stolpersteine in der rechten Hand halt mit reinlegst, wenn du dann anfängst, Fingersätze zu optimieren, dass die kleiner sind. Und du kannst weit stretchen, Robin. Ich glaube, du kannst
das. Ja, das geht schon.
Du musst nur halt, wie gesagt, die richtigen Anwendungen, weil du hast nicht, du hast kleinere Finger, aber wie gesagt, wie wir in unserem Discord-Kanal
besprochen
haben, wo auch jeder, jeder reinkommen kann, mit dem Link in unserer Description-Box kann jeder dem Discord-Kanal joinen. Wir haben fast 100 Leute drin. Haben wir ja auch gemerkt, hey, du hast zwar kleine Finger, aber wie gesagt, untereinander, es gibt die Abstände, die sind noch vollkommen in Ordnung. Da gibt es schlimmere Finger. Also ich glaube, wie gesagt, so eine schlimme
Hand, nicht schlimm.
So eine schlimme Hand wie die vom meinem Freund Eric aus Amerika, was ich in einem YouTube-Video, was ich jetzt vor kurzem rausgebracht habe, gezeigt habe. So eine schlimme Hand habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Der sei mit dem längsten Mittelfinger, den ich kenne, und dem kleinsten kleinen Finger, den ich kenne.
Ja, stimmt, das hatte ich gesehen. Das war schon ziemlich abgefahren.
Der hat Probleme. Nee, hast du keine Probleme. Der hat Probleme.
Ja, ich denke mir einfach, das ist einfach eine Übungssache insgesamt. Ne? Also dran setzen, üben, Stretchings üben. Ist ja auch geil und ich glaube, da ging es ja auch so ein bisschen in der Etüde da auch genau darum, sich da ein bisschen zu fordern, wie das funktioniert. Aber ich sag mal, rein theoretisch hätte man es auch anders spielen können, aber dann kommt halt hier natürlich die rechte Hand auch noch dazu. Mhm. Ja, das ist, und das war tatsächlich so, es war deutlich und einfacher zu spielen mit einem Stretch.
Je mehr Systeme du kennst, desto mehr kannst du natürlich auch, ich sag mal, denselben Lick, den man jetzt so übt, man kennt das ja, man übt so ein bestimmtes Pattern und merkt, ah, hier habe ich irgendwie Probleme oder es gefällt mir vom Klang nicht, wie kann ich es denn vielleicht anders spielen? Mhm. In einer anderen Position und da hilft dir das Cage-System oder auch die Three-Note-Per-String halt das mal eben schnell oder in Echtzeit oder in relativ kurzer Zeit halt umzuformen. Das finde ich halt, ist der riesigste, der größte Benefit. Je mehr du weißt, desto besser kannst du werden.
Ja, ich finde es ganz lustig, weil ich mir immer gedacht habe, warum geht man nicht von den Akkorden aus? Dass es dafür ein System gibt, ist ja super.
Ja, genau.
Ist wirklich, wirklich schön, dass es einen Namen dafür gibt. Da muss ich mir auf jeden Fall auch mal genauer angucken. Three Notes per String habe ich halt schon ewig gemacht.
Ja, aber und wir kennen es ja. Du greifst irgendwie einen Barré-Akkord G und denkst dir, okay, was kann ich denn jetzt darüber spielen oder welche Position ist denn da? Und wenn du weißt, ah, okay, das ist die E-Position, dann weißt du sofort, ah, hier ist meine Tonleiter, da kann ich dann drin rumorgeln, sag ich mal.
Ja, vor allem kannst du auch schön in dem wechseln, wenn du es gut drauf hast.
Genau, und du weißt halt dann
und auch, lernst das, dann halt das gut. Genau. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Schöne ist halt gerade dann, wenn man immer in den Jazzbereich geht und mehr Improvisation auf einer funktionalen Ebene, also funktionsharmonischen Ebene macht und man hat dann eine Akkordfolge wie, ich sag mal, eine 2-5-1, dann muss man nicht horizontal so krass hin und her springen, dass man halt sich sagt, okay, 2-5-1 in C, dann fange ich hier im D an und dann muss ich aufs G auf der A-Seite springen und dann wieder aufs C von der A-Seite, sondern dass du das alles in einer Lage halt eben hast. Und innerhalb von der Lage dann auch direkt checkst, ah, okay, ah, hier ist meine verminderte Quinte und hier ist meine große Septim dann fürs C Major 7 oder hier ist dann dies und hier ist dann jenes, so, dass du das halt dann wie für jeden einzelnen Akkord schnell innerhalb von einer Lage siehst. Das war auch so eine Übung, die ich auch mal von Martin bekommen habe, nämlich, hey, schnapp dir einen Standard Autumn Leaves oder so und spiel mal alle Arpeggios davon innerhalb einer Lage, ohne dass du das Cage-System verlässt.
Sein Kommentar an mich war erstmal, lern erstmal die Melodie, bevor du improvisieren willst. Bitte erst die Melodie lernen.
Das habe ich ja, das haben bei mir auch so viele Dozenten immer gesagt, ich habe es nie gemacht.
Ja, aber es ist halt so wichtig, einfach auch die Zusammenhänge zu erkennen, okay, ne, was passiert da, welchen Intervallen und blabliblub.
Ich verstehe aber, dass man erst die Melodie lernen muss. Das ist bei mir tatsächlich auch, also im Kopf kommt die Melodie halt schneller an, als das, was man drumherum fummelt.
Ja, es kommt auch also, Stück drauf an dem Jazzbereich. Lernen, weil, also viel Spaß, wenn du von Confirmation oder so erstmal die Melodie lernen willst oder von anderen Parker-Stücken oder irgendwelche Coltrane-Stücken. Da ist es deutlich einfacher, erstmal die Akkordfolge zu lernen, als erstmal die Melodie. Wenn die Melodie, also es ist halt ein Unterschied, ob das ein Song ist, der auch gesungen worden ist, wie Autumn Leaves, wo die Melodie halt geht. Oder wenn du halt sowas hast, oder wenn du halt hast wie das eine Parker-Stück, was ich gerade angesprochen habe, dann macht's mehr Sinn, die Akkordfolge erstmal auch irgendwie zu lernen. Ja. Wobei natürlich auch dort, ja, die Melodie ist ja auch nur eine Ausspielung der Akkordfolge und zeigt eigentlich auch schon ganz gut.
Darum geht's ja auch dann. Ne?
Das ist so, ja ein komplett anderes
halt
auch Thema.
Improvisieren halt, was halt cool ist, ne? Unter anderem.
Ja. Also, das Cage-System, wo wird das denn, also jetzt stilistisch am meisten, also ich meine, Three Notes per String ist klar, das ist so ein Shredder-Ding, ne? Also das kann man viel vorsichtig im Shredder-Bereich benutzen.
Das ist so wieder dieses Schubladen.
Bei Cage, denke ich.
Ich glaube, das ist überall seine
guter Punkt von Fabian.
Bitte?
Ja.
Also Berechtigung mal, sowieso, Klischee, ne?
Wenn man in den Schubladen denken möchte.
Ja, okay.
Dann lassen wir es mal kurz zu, dann wäre wirklich, auch wenn ich es nicht mag, dann wäre es nur per String, ja, das Shred-Ding und caged mehr das Jazz-Ding auf alle Fälle, weil halt das eine deutlich mehr auf die Ergonomie der Bewegung beruht und das andere halt mehr auf die Übersicht der Intervalle und so. Aber wie gesagt, richtige Meister so wie Fabian einer ist und so wie ich manchmal wünschte, einer zu sein. Die verbinden das halt. Ich habe es letztens auch erst zum Beispiel wieder gesehen, habe ein Matteo Mancuso-Video gesehen und dann ballert der da auch halt zwischendurch mal seine Three-Note-Per-String-Patterns rein und so Paul Gilbert-Sachen und so. Also die das Meisterhafte ist dann natürlich, alles zu verbinden, mit allem Musik machen zu können, weil es sind alles auch nur Werkzeuge, die dir helfen, Musik zu machen. Und
darum geht's.
Entweder nutzt man diese oder man nutzt sie nicht,
Man kann sich halt für bestimmte Bereiche es einfacher machen, wenn man das eine System nutzt, als das andere. So kann man es eigentlich denken. Ne? Versuch mal die Sweep-Picking. Ne? Wenn du Sweeping machst, dann funktioniert natürlich Three Notes per String überhaupt nicht. Mhm. Im anderen Bereich dann halt auch wieder funktioniert halt Three Notes per String wegen Strecken irgendwie, macht es einen wieder schwieriger. Ne?
Vor allen Dingen.
Also von daher, einfach genau. Ich finde da viel die rechte Hand. Alternate Picking ist halt ein Three Note per String super, weil du hast die Konsistenz in der Anzahl der Noten pro Seite, aber dann bei Cage hast du halt manchmal nur diese zwei Noten in einer Seite und das ballert dir dann halt von deiner Symmetrie alles wieder weg und so. Also deswegen, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Habt ihr
das euch schön, wenn man es verbinden kann.
Genau, darum geht es.
Latenz. Fabian, hast du dich jemals mit Four Note per String auseinandergesetzt?
Ehrlich gesagt nicht, aber ich fände es auch mal sehr interessant, ehrlich gesagt. Du?
Ja.
Bestimmt,
ne? Ein bisschen, damals, als ich auch mal ein paar Mal Unterricht bei Rusty Cooley hatte, das ist ja einer, der das viel benutzt. Und auch so ein bisschen, als ich mich noch viel mit Holdsworth auseinandergesetzt habe. Holdsworth ist auch jemand, der viel Four Note per String benutzt. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip, nur dass man halt vier Noten auf einer Seite hat. Durch das Four Note per String bist du deutlich digitaler. horizontal, vertikal, diagonal. Bist du deutlich diagonaler unterwegs. Diagonaler unterwegs. Ich gebe mal ein Beispiel. A-Moll zum Beispiel. Four Note per String. Startet man fünfter Bund auf der E-Seite. Spielt dann 5, 7, 8, 10. Mit Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Dann startet man auf der A-Seite im E, spielt. Der ist halt eklig.
Der ist 7, eklig, 8, das merke 10, ich gerade.
12. Der ist eklig. Da hast du halt den Zeigefinger nah beieinander und musst dann in den Spock quasi reingehen.
Wie machst du das dann?
Und
ist
Ringfinger
das dann so
stretchen?
Weil ich probiere das gerade. Geht dann der zweite Finger, also der Mittelfinger, zu dem Ringfinger dann hin oder lässt du ihn liegen? Das würde ich ja mal gern sehen mit dem.
Ja, Finger liegen lassen lasse ich ja selten. Der ist schon dann in der Bewegung. Der bewegt
sich leicht nach vorne.
Der bewegt sich dann mit zum Ringfinger. Das ist mehr wie eine geschwungene Bewegung. Aber so, wenn wir so weitergehen, sage ich mal, der nächste wäre dann 9, 10, 12, 14. Dann wäre 10, 12, 14, 16. Da hast du halt einen Überstretch.
Boah, das ist aber ekelhaft.
Da hast du halt rein ganz Töne. Den kann ich aber besser so spielen, dass die Finger liegen bleiben als den anderen. Durch die Stretch-Position, die ich dann einnehme. Dann 13, 15, 17, 18 und dann 15, 17, 19, 20. Und dann schaut mal, dann sind wir vom 5. Bund zum 20. Bund hochgegangen. Und das ist halt das Krasse bei Four Note per String, dass du halt mit dem System so krass, ich sag mal, diagonal gehen kannst. Fabian hat es gerade ausprobiert, manche Leute versuchen so.
Ich wollte gerade sagen, das kann man da super machen. Ne?
Ja. Mhm. Ja, man kann da richtig viel mit rumexperimentieren dann. Entweder, dass man so wie Fabian es gerade gemacht hat im Video, man spielt drei Noten und tappt dann halt einfach die letzte Note, weil dann ist der Fingersatz ein bisschen, ich sag mal, gewohnter. Aber wie gesagt, dann wieder klangliche Defizite. Aber sowas macht zum Beispiel Steve Vai dann auch viel, dass der diese sehr diagonalen Tapping-Sachen spielt. Und das ist quasi, dass er in der einen Hand die Note per String hat und dann immer die vierte Note dazu tappt und dann dadurch halt so diagonal hin und her springen kann und dort dann seine Sequenzen reinbaut. Man kann einen Mix aus Four Note und Three Note per String auch machen. Das macht Rusty Cooley und Alan Holdsworth auch ganz gerne. Mhm. Dass du zum Beispiel, wo wir jetzt gerade diesen ekligen 7. Bund, 8. Bund, 10. Bund, 12. Bund hatten, dass du da nur 7, 8, 10 spielst und dann quasi auf die D-Seite gehst und das Pattern dann in der Oktave wiederholst. Dann hast du ein Pattern in der Oktave und kommst dann dennoch bis zum 15. Bund.
Krass,
Ich weiß nicht, ob man das hier hört, ich habe ja keine Gitarre an. Problem ist dann aber, du hast die ganze Zeit, wenn du es in einem Rutsch durchspielen möchtest, einen Wechsel zwischen geraden und ungeraden Noten auf einer Seite. Das heißt, du hast immer eine andere Anschlagsrichtung von der letzten Note, bevor du die Seite wechselst. Bei den vier ist es ein Raufschlag,
und für dich ist
das
so einfach. Runterschlag.
Nee.
Also das ist so eine schöne Übung.
Einfach müsste ich. Ich habe mich halt nie mega viel mit so da auseinandergesetzt. Müsste ich auch mal ein bisschen üben. Aber ja, das sind so Sachen, die dann Holdsworth benutzt. Und das Schöne, was mir halt aufgefallen ist, auch durchs Jazzstudium oder generell in den letzten Jahren, je mehr Systeme man kennt und verinnerlicht hat, deswegen rate ich auch immer, bleibt da dran. Nehmt euch immer wieder regelmäßig mal die Zeit, eure Griffbrettorientierung zu verbessern. Weil desto mehr versteht ihr dann auch komplexere und abstraktere Systeme. Ich finde Holdsworth vom System nicht mehr so extremst krass anders. Ich habe mir letztens nochmal das Skalenvideo von seinem alten REH-Video, was er mal gemacht hat, angeschaut. Und er benennt die halt komisch, aber es ist halt viel, dass er halt eigentlich dieselben Fingersätze und Herangehensweise benutzt wie wir, sie nur ein bisschen anders benennt und ein bisschen mehr Noten halt zusammenfasst. Also halt eben Four Notes per String benutzt, anstatt drei Noten.
Ich muss es mir mal angucken. Ich habe es tatsächlich, Schande auf mein Haupt, nie gesehen, dieses Lehrvideo.
Ja, er arbeitet halt zum Beispiel viel mit Symbolik. Das halt zum Beispiel, oder mit Symbolik, da heißt dann, eine Tonleiter ist dann Strich, die andere Tonleiter heißt Kreis, die andere Tonleiter heißt Dreieck und so.
Okay,
Und dass also er halt
visualisiert,
nicht, er denkt zum Beispiel nicht in Kirchentonleitern, das finde ich ganz interessant, so dass wenn er weiß, okay, es ist F-lydig, dann macht er das, was wir eigentlich den Schülern nie raten, was man machen soll, und auch hier Disclaimer, bitte macht das nicht, wenn er hört, es ist C-lydig, dann denkt er alles in F-Dur, und dann ist für ihn alles F-Dur, es aber nicht so, deswegen, ja, aber
ich mag das auch nicht.
Der hat da sein eigenes Gehirn, aber deswegen, ich habe da schon so viele Schüler erlebt, die wegen sowas schon so durcheinander gekommen sind, don't do that. Don't make it like Holdsworth. Aber ja, weil wenn man dann halt mal eben, wie gesagt, ich kann mir sowas angucken, ohne dass ich verwirrt werde, weil, oder du wahrscheinlich auch, Fabian, weil wir unsere Systeme schon so gut kennen, weil wir darin erfahren sind und Erfahrung haben, dass wir wissen, wie wir das interpretieren oder wie man das umzusetzen hat. So, deswegen bleibt da immer bei der Griffbrettorientierung. Es hilft euch total. Und ja, wenn ihr ein bisschen, ich würde es kombinieren, hier und da mal ein bisschen Three Note per String sich nochmal drauf schaffen, nochmal eine Cage-System, das versuchen zu kombinieren, zu verbinden, damit auch kreativ sein, das kann man ja auch super, dass man sich sagt, ey, okay, ich versuche jetzt mal eine Improvisation, einen Teil lang nur in Three Note per String zu improvisieren, einen Teil lang nur in Caged.
Oder kombiniert.
Da kann man ja auch mixen kombiniert. Und wechseln. Genau, kombiniert, wechselt. Es geht ja darum, uns Freiheit auf dem Griffbrett zu erholen. Aber diese Freiheit erlangen wir auch nur erst, wenn wir uns so richtig mit einer Sache beschäftigen.
Erst limitieren,
und die wirklich gut drauf haben. Erst limitieren, dann expandieren. Wow, Top-Spruch, den werde ich mir merken. Erst limitieren, dann
expandieren. More is more.
Ist es.
Ja,
nur nicht, wenn man es übt.
Ja, das... Das ist nochmal ein guter Endspruch, Fabian. Erst limitieren, dann expandieren. Und so, deswegen
Import,
guckt, Export. Was für euch besser passt.
Ob das
Cage-System besser passt oder Three Note per String. Das sind aber die großen beiden, die wir wahrscheinlich euch erstmal empfehlen würden, ja.
Sehr nice.
Gut, Robin, als stiller Zuhörer. Noch Fragen dazu?
Ah ja, ach gut, ich bin sehr zufrieden. Ich habe jetzt viel gelernt mal wieder. Gut, jetzt bei Three Notes jetzt nicht so viel, aber ich fand das Cage-System sehr spannend.
Ja, aber das Three Notes, genau, das ist ja auch deutlich einfacher erklärt als das Cage. So.
Ja, klar, das ist schnell durch. Aber das beim Cage-System fand ich jetzt mal recht spannend, halt von den Akkorden auszugehen, weil ich mir das immer schon gedacht habe, warum macht man das nicht so und so? Und ich bin froh, dass das irgendwie benannt ist und dass es das gibt und dass man nachgucken kann, vor allen Dingen. Das heißt, irgendwie einfach mal die Google anwerfen und schauen, wie sowas aussieht.
Ich fand es damals auch total faszinierend, als der Martin mir davon erzählt dann hat, weil ich kannte das vorher auch nicht. Ich hatte zwar schon mal von gehört und so, und aber das eröffnet doch schon einiges, gerade wenn du halt viel mit Akkordshapes arbeitest, mit Umkehrungen und sowas. Das ist schon sehr hilfreich.
Ich kann mir... Ja, so bei diesen American Folk-Sachen sieht man es halt auch extrem viel. Da hatte ich mir auch schon öfter gedacht, das muss ja auch irgendwo ein System sein dahinter.
Und vor allen Dingen, das Gute ist, du kannst halt super gut auch spezielle Linien, sei es jetzt im Country, im Jazz oder wie auch immer, halt auch super gut nachvollziehen, weil du halt die Intervalle dann sehen lernst. Und das ist halt bei Three Note schwieriger. Ne? Andererseits, wenn du jetzt zum Beispiel sehr im Shredding unterwegs bist, wird dir dieses Cage-System, ist da schwieriger, ne? Weil es sind halt andere Pattern, es sind andere Fingersätze. Ja. Kommt drauf an, ne?
Boah.
Ja, also, halt eine wenn man wieder in die Schubladen denkt. Ne?
Ja, das meine ich ja, genau, da muss man wieder aufpassen. Das stimmt.
Ich wollte natürlich nicht in Schubladen denken. Ich denke mir einfach, ich nehme das, was geil ist und nutze es.
Ne? Ja, und es
so
ist
gut
alles
es geht. So. Eben drum. Ja. Und wenn es halt 5 Systeme gibt, die geil sind, dann kann man sie auch alle nutzen. Warum sollte man es nicht tun, wenn das sinnvoll ist? Also,
das hilft nicht.
Darum geht es ja. Ja.
Ich gebe noch eine Übung raus für unsere Zuhörer da draußen, vor allem für die, die ihr Theoriewissen ein bisschen aufballern wollen, weil man kann, finde ich, mit diesem System Theorie und Praxis sehr gut kombinieren. Das jetzt zum Schluss. Nehmt euch ein System, wie jetzt ganz egal ob Three-Note plus String oder Caged, geht die Tonleiter durch und macht mal wirklich Folgendes, dass ihr euch beim Durchspielen der Tonleitern sagt, das ist der Grundton, das ist die große Sekunde, das ist die große Terz. Geht die Intervalle auch automatisch gleichzeitig mit durch. Beim Spielen der Tonleiter. Vorwärts, rückwärts und spielt dann auch da ein bisschen mit rum. Springt dann mal rum. Also eine Sache, die mir auch viel gebracht hat, war halt eben die Permutation der einzelnen Intervalle, dass man halt zum Beispiel Grundton, Terz, Sekunde, Quarte, Terz, Quinte, dass du halt immer so in diesen Zweierschritten springst und so. Da gibt's so viel, womit man sich die Intervalle und die Tonleiter mal richtig bewusst drauf schaffen kann.
Oder ganz bewusst vielleicht vom Grundton auf der Terz landen oder von der Terz auf der Quinte und so weiter und so fort. Da gibt es so viele schöne Sachen.
Ja, genau, solche Sachen. Da gibt es ganz viel, ganz viel. Alles klar, ihr Buben.
Super.
Dann, heute wieder hat Feines gelernt über das Cage-System und sich mit String und komische Sachen, die der Justi mal ausprobiert hat. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei unseren ZuhörerInnen auch da draußen und bedanken uns für jeden Support, sei es auf iTunes, sei es auf Spotify oder auch bald neuerdings auf YouTube, sobald sie meine ID-Identification angenommen haben und ich auf YouTube endlich Dinge veröffentlichen darf. Es gibt nämlich jetzt auch einen Let's Talk Guitar YouTube-Kanal. Da habe ich sogar jetzt schon ein Video ist in der Pipeline, weil ich das auf Discord nicht hochladen kann, weil das so groß für Discord ist. Das war nämlich die Hauptmotivation, dass ich mich heute an den YouTube-Kanal rangesetzt habe. Aber auf dem YouTube-Kanal wird es dann auch unsere Podcast-Folgen geben, falls ihr das dann doch lieber irgendwie über YouTube hören wollt oder so. Ja,
Audio dann natürlich, ne? Also
Audio, genau. Audio. Als Audio, genau. Und sehen tut ihr niemand.
So vielleicht irgendwann wir sind mal, nämlich immer ja nackt, wenn wir casten.
Richtig.
Anders geht es nicht. Alles klar, in dem Sinne, vielen Dank zum Podcasten, Fabian und Robin. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
Danke euch.
Viel Spaß beim Üben. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.